Ja, vielen Dank und guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Wir bleiben beim Thema, Sie haben es gehört. Und es ist immer gut zu wissen, auf welcher Basis man in einer Sendung wie Hart aber fair diskutiert. Auf einer wissenschaftlichen Basis. Es gilt, die Antwort auf Corona heißt Impfen. Zu diskutieren gibt es da allenfalls wen und wann. Aber wie ist die Antwort auf die Frage, ob der Staat seine Bürger zum Impfen verpflichten soll? Diese Antwort ist weniger eindeutig. Bringt uns eine Impfpflicht überhaupt dem Ziel näher, Corona zu zähmen? Oder ist am Ende der Schaden auf vielen eben größer als der Nutzen? Hart aber fair mit diesen Gästen.
Malu Dreyer, die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, ist überzeugt, 10 Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland sind ein zu großes Risiko. Dass der Bundestag jetzt sehr umfassend die Bedingungen für eine allgemeine Impfpflicht diskutiert, finde ich richtig. Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, sagt, wir können doch nicht einfach prophylaktisch eine Impfpflicht einführen für alles, was da an Varianten noch kommen könnte. Mehr Impfen ja, eine allgemeine Impfpflicht nein. Professor Timo Ulrichs, der Epidemiologe, sagt, wir brauchen die Impfpflicht. Sie ist der einzige Weg, um aus dieser Corona-Endlosschleife mit immer neuen Wellen herauszukommen. Michael Bröker, der Journalist, sagt, die Omikron-Variante mit ihren wohl milderen Verläufen entziehen einer Impfpflicht komplett die Grundlage. Mein Rat, wir müssen jetzt einfach mit dem Virus leben lernen. Und später in der Sendung Malte Thiessen. Der Medizinhistoriker sagt, organisierte Impfgegner gibt es schon so lange, wie es das Impfen gibt. Wir wissen aber auch, dass wir heute so leben können, wie wir leben, verdanken wir historisch gesehen Impfprogrammen und Antibiotika.
Tja, keine Frage, wir haben eine neue, eine entscheidende Phase der Pandemie. Corona wird siegen, sagen führende Experten. Das kann am Ende sogar helfen, muss aber nicht.
Das sagt der medizinische Chefberater des amerikanischen Präsidenten.
Omikron wird mit der außergewöhnlichen und beispiellosen Effektivität der Übertragung letztlich fast jeden finden.
Und es wird jetzt schnell gehen, sagt der Europachef der Weltgesundheitsorganisation.
Mehr als 50% der Bevölkerung in Europa werden in den nächsten 6 bis 8 Wochen mit Omikron infiziert sein.
Frau Dreyer, in diesen Sätzen der beiden Experten, da liegt ja so ein bisschen was Schicksalsergebnis. Quasi so Widerstand ab jetzt zwecklos. Omikron wird siegen. Wie kommt das bei Ihnen als Entscheiderin in diesem Land an?
Naja, die erste Frage war natürlich, wie geht man mit dieser neuen Variante um? Und ich denke, wir haben im Dezember schon sehr richtige Entscheidungen getroffen, indem wir nach wie vor in der Gesellschaft auch gewisse Auflagen gemacht haben, die aus meiner Sicht verkraftbar sind, nicht so einschneidend sind. Schulen auf, eigentlich ist ja alles auf, nur mit Begrenzungen, Maskenpflicht, um tatsächlich auch Omikron, von dem wir wissen, dass es sehr stark kommen wird, ein Stück weit zu verlangsamen. Und ich glaube, dass diese Strategie sich letztendlich auch ausbezahlt hat. Aber es ist auch klar, dass man noch einmal mit dem Wissenschaftsexpertenrat sich rückversichert und beraten lässt, welche Maßnahmen darüber hinaus sind erforderlich, damit wir irgendwann eben auch aus der Pandemie herauskommen.
Aber selbst Menschen, die jetzt gesagt haben, ich habe immer Wissenschaftlern vertraut, die hören jetzt hin und sagen, Widerstand ist jetzt zwecklos. Das Wort durchlaufen macht die Runde. Was sagen Sie Menschen, die dann dementsprechend auch ihr Verhalten ändern?
Naja, viele Wissenschaftler oder die meisten sagen uns, durchlaufen allein ist eben nicht die Lösung. Durchlaufen allein wäre vielleicht die Lösung, wenn wir eine junge Bevölkerung hätten oder wenn wir eine andere Immunisierung der Bevölkerung hätten. Und das ist eben der Haken, wenn ich das Wochenende Revue passieren lasse und das eine oder andere Interview mir jetzt einfach mal vor Augen führe, zum Beispiel von Professor Drosten. Da bleibt dann in manchen Medien ein bestimmter Satz übrig, nämlich, dass wir die Chance haben auf sozusagen eine Erlösung. Aber was eben nicht mitkommuniziert kritisiert wird, ist, dass er davon gesprochen hat, dass wir eine stärkere Immunisierung der Bevölkerung brauchen, eine stärkere durch Impfung brauchen und uns nicht vergleichen können mit der Situation in Südafrika. Und das bedeutet einfach, dass wir immer wieder informieren müssen, mit Menschen reden müssen, aber auch ganz deutlich als Politik die Weichen dafür stellen müssen, dass wir einerseits das Impfen weiter steigern und andererseits auch schauen, dass Omikron uns nicht überfällt, sondern dass wir Maßnahmen ergreifen, um tatsächlich auch möglichst diese Welle etwas abzufedern.
Ja, wir lernen ja auch, Impfen und selbst Boostern hilft nicht mal gegen Infektionen. Und haben wir gehört, irgendwann wird es die meisten jeden erwischen. Ich frage Sie mal persönlich, Sie sind viel unterwegs als Ministerpräsidentin, nicht nur in Ihrem Bundesland, sondern auch in ganz Deutschland. Rechnen Sie auch persönlich damit, dass es Sie irgendwann erwischen wird?
Also ich schließe das natürlich nicht aus. Alles andere wäre ja auch ein bisschen leichtsinnig, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch sehr gut geschützt. Ich bin geboostert, ich trage Maske, ich halte mich wirklich an all die Regeln, von denen ich den ganzen Tag auch erzähle. Und deshalb habe ich keine Angst, ich habe keine Befürchtungen. Und das ist ja letztendlich auch die Konsequenz aus dieser Gesamtgeschichte. Man kann sich schützen. Das große Glück in Deutschland ist, dass wir uns schützen können und damit eben auch einen Weg aus der Pandemie herausfinden können. Und das erzähle ich nicht nur, daran versuche ich auch selber mitzuarbeiten. Und deshalb bin ich eigentlich ein Mensch, der nicht besonders ängstlich ist, aber schon auch weiß, wie wichtig es ist, diese Maßnahmen auch zu ergreifen.
Herr Brücker, wir sind seit 2 Jahren drauf trainiert, uns zu schützen, andere zu schützen, auf Wissenschaftler zu hören. Und jetzt die Botschaften, die ich eben eingespielt habe. Widerstand könnte zwecklos sein und wir lernen ja auch, dass in vielen Fällen die Infektionen weniger schlimm sind. Wie wirkt das jetzt auf Sie?
Ja, ich glaube, wir sind wirklich an einer Wegmarke und vielleicht sind wir eben, Herr Drosten hat es ja zum ersten Mal in der Deutlichkeit gesagt, in einer Art nationaler epidemischen Lage und nicht mehr pandemische Lage oder zumindest auf dem Weg dahin. Und wenn das so ist, dass diese Variante durchläuft, ob wir das wollen oder nicht, ich bin auch für die Impfung, aber ich erkenne an, dass die Einschläge näher kommen, auch im privaten Umfeld, dass die Verläufe milder sind und ich ahne, dass die Bundesregierung oder die Politik mit einer Impfpflicht nicht die Wirksamkeit schaffen kann, die sie gerne hätte, dann muss ich sagen, müssen wir allmählich damit umgehen, wie wir mit dem Virus leben lernen, anstatt Maßnahmen zu ergreifen, die vielleicht zu spät kommen, die verfassungsrechtlich unsauber sind, die Wirksamkeit nicht beinhalten können. Und dann komme ich zu dem Schluss, die Impfpflicht ist fast wie eine Panikaktion der Politik, die leider aber nicht das Ziel erreicht. Und dann müssen wir über andere Dinge diskutieren.
Ist das große Thema, wenn wir gleich drüber reden, nochmal eine persönliche Frage auch an Sie. Sie hatten ja schon in der ersten Welle Corona, hat es Sie erwischt. Damals gab es noch gar keine Impfung. Hat Ihre Erkrankung Ihren Respekt vor der Krankheit vergrößert oder hat das relativiert?
Absolut. Also ich hatte auch einen schwierigeren Verlauf, als ihn jetzt in meinem Umfeld viele Geboosterte oder auch Geimpfte erleben. Insofern habe ich einen absoluten Respekt vor dieser Erkrankung. Aber sie hat sich eben in den letzten 3 Jahren verändert. Und ich werbe für die Impfung, wo ich nur kann. Aber ich habe inzwischen auch gespürt, die jetzige Variante und die Verläufe, die wir in der Kita, in der Schule, im Umfeld erleben, sind andere Verläufe. Und die Impfung hilft natürlich, aber sie kann eben ein Virus nicht ausrotten, wie dieses im Vergleich zu früheren Impfungen. Insofern, ich gehe heute tatsächlich entspannter mit dem Virus um, obwohl ich selber einen schwierigen Verlauf hatte.
Betrifft das auch Ihre Kinder? Die sind 6 und 8 Jahre alt, gehen in die Kita beziehungsweise in die Schule, können es jederzeit mit nach Hause bringen. Lassen Sie die Kinder impfen?
Schwierige Frage. Ich habe heute den norwegischen Gesundheitsrat der Regierung hat offiziell bekannt gegeben, dass eine Infektion für die Kinder längeren Schutz braucht, einen längeren Schutz bietet und rät im Grunde von der Impfung ab. Wir haben den Chef der Ständigen Impfkommission, der sagt, er würde sein eigenes Kind nicht impfen lassen.
Ich habe im Privat das Enkelkind, glaube ich.
Oder das Enkelkind. Aber auf jeden Fall würde er das eigene Kind nicht, wenn er es in dem Alter hätte, würde er es nicht impfen lassen. Ich habe im privaten Umfeld 3 Ärzte gefragt, habe 3-mal unterschiedliche Meinungen gehört und dann habe ich auch noch einen Sohn mit einer leichten Vorerkrankung, eine genetische am Herz. Insofern, es ist echt eine schwierige Frage. Wir werden es wahrscheinlich doch machen, aber wir hadern damit. Und ich kann es auch gut nachvollziehen, damit zu hadern, gerade bei Kindern. Und wie gesagt, wenn schon die Ständige Impfkommission und der Chef so etwas sagt, ja, das ist natürlich schwierig dann für einen Vater, dann zu sagen, na klar, ich lasse die impfen.
Herr Professor Ulrichs, es kann jeden erwischen, haben wir eben gehört, sagen 2 internationale Experten. Sie haben den engeren Blick auf Deutschland. Kann es von Vorteil sein, dass wir im Moment ein bisschen hinten dran sind bei der Omikron-Welle?
Ja, auf jeden Fall. Wir erfahren, wie das läuft und laufen kann in anderen Ländern. Es wurde ja zuerst mit der Omikron-Welle in Südafrika beobachtet, allerdings da unter ganz anderen Vorbedingungen, als dass das in Europa war. Aber auch in Großbritannien und in Dänemark sind die da schon so ein paar Wochen weiter als wir. Und nicht nur das, sondern sie haben auch gute Studien anlaufen lassen, parallel zu dem Beginn der Welle, sodass wir davon lernen können und unsere Maßnahmen entsprechend anpassen konnten. Das heißt, wir sind eigentlich gut vorbereitet. Wie Frau Dreyer schon sagte, also die Maßnahmen sind durchaus sinnvoll, dass wir nicht alles zumachen, so einen Lockdown machen, wie wir es hatten in den ersten Wellen, sondern jetzt tatsächlich mit Augenmaß das Ganze versuchen abzuflachen, eben weil sich das ganz anders darstellt, weil eben dieses Virus sehr viel ansteckungsfähiger ist.
Herr Drosten ist eben zitiert worden, ein Kollege von Ihnen, der hat Omikron am Wochenende als fahrenden Zug bezeichnet, auf den man irgendwann, vielleicht in naher Zukunft oder jetzt, aufspringen könne und müsse. Wie interpretieren Sie das? Ist das dann verklausuliert, doch das Signal, Leute, wir müssen das Ruder rumreißen und durchlaufen lassen, ist nicht mehr so weit weg?
Naja, also wenn wir es durchlaufen lassen, enden wir natürlich irgendwann in einer Grundimmunisierung der Bevölkerung. Das ist ganz klar. Nur die Frage ist, um welchen Preis? Und wir haben eben noch so viele Ungeimpfte, dass wir uns das zum jetzigen Zeitpunkt und auch im Laufe dieses Jahres 2022 einfach nicht leisten können. Wir haben zu viele Menschen, die immer noch das Risiko haben, auch bei milderen Verläufen ins Krankenhaus zu müssen oder sogar auf die Intensivstation. Und wir haben bisher immer nur, oder Sie haben bisher immer nur danach gefragt, wie das so individuell ist und das persönliche Empfinden. Aber es geht ja auch noch um die ganzen anderen Menschen, die auch ins Krankenhaus mal müssten wegen anderer Erkrankungen. Und wenn wir immer an den Kapazitätsgrenzen sind mit der ganzen Pandemie und eben auch noch mit dem Ausblick, dass das im Herbst und Winter 22, 23 so weitergeht, dann ist das eben unfair diesen Menschen gegenüber, die auch im Gesundheitssystem versorgt werden müssen. Und deswegen ist etwas, was wir einsetzen müssen, notwendig, dass wir das runterfahren, damit wir wieder in eine Lage kommen, eben auch Menschen mit anderen Erkrankungen adäquat zu versorgen.
Frau Aschenberg-Dugnus, Sie sind die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Wie navigieren Sie jetzt zwischen diesen Fakten, die Sie dort gehört haben? Unterstützen Sie als liberale Maßnahmen, die den Omikron-Zug wenigstens noch ein Stück weit abbremsen, so wie es Professor Ulrichs sagt und fordert?
Ja, auf jeden Fall können wir ihn nicht durchrauschen lassen, denn wir müssen ja auch sehen, wir haben ja den Unterschied zwischen Ungeimpften und den doppelt Geimpften und Geboosterten. Und wir wissen, dass doppelt Geimpfte und Geboosterte da, ich sag mal, mehr safe sind als die Ungeimpften. Und insofern, deswegen haben wir ja auch als Bundesregierung die Boosterimpfungen so vorangebracht und arbeiten da noch weiter dran. Denn da hat man eine gewisse Sicherheit, dass der Verlauf nicht schwer ist, so dass man auf die Intensivstation muss oder dass man verstirbt. Und wenn wir mal schauen, was war eigentlich das Ziel von Anfang an bei Corona, dann war es doch das, dass man gesagt hat, man möchte nicht, dass die Intensivstationen volllaufen, dass man eine Triage möglicherweise vornehmen muss, dass sehr viele Menschen versterben. Das war das Ziel. Und da müssen wir natürlich, wenn sich Viren ändern, wenn sich Dinge ändern, muss man die Maßnahmen natürlich auch permanent anpassen.
Nun hören wir
und
gerade,
das ist Aufgabe
Omikron
der Politik.
Auch eine Chance ist und
ja, wie, ist es auch.
Wie
ist
sehen
es
Sie auch als FDP diese Chance zum Beispiel jetzt auch lockerer zu lassen?
Naja, das müssten wir, das entscheiden wir nicht als FDP, sondern wir sind natürlich in der Koalition und wir sind in ständigem Kontakt, sowohl mit dem Ethikrat, der zum Beispiel vor Weihnachten eine hervorragende Ausarbeitung vorgelegt hat, auch bezüglich der Impfpflicht, auch bezüglich bestimmter Fragen und natürlich auch mit dem Expertenrat. Deswegen haben wir ihn ja installiert als Regierung, damit wir uns da beraten lassen, was sind jetzt für Maßnahmen nötig und auch vor allen Dingen verantwortbar. Aber es muss immer die richtige Balance sein zwischen dem Gesundheitsschutz, aber auch den möglichen Freiheiten, die man haben muss, um soziale Kontakte zu ermöglichen, um die Wirtschaft nicht ganz runterzufahren. Diese Balance ist nicht einfach und da muss man permanent auf Höhe der Zeit sein.
Auf Höhe der Zeit heißt aber auch ein bisschen bei der Stimmung in der Bevölkerung. Und das war ja wirklich eine interessante Formulierung, die der amerikanische Top-Virologe Fauci da gewählt hat. Das Virus wird uns finden, hat er gesagt. Und eine Kollegin der Zeit ist vergangene Woche gefunden worden und sie beobachtet da bei sich eine interessante Reaktion.
Die Zeitautorin Jasmin Mbarek hat sich Anfang Januar mit Corona infiziert und schreibt dazu auf Twitter:
Erstes Gefühl nach positivem Test? Jetzt muss man nicht mehr wegrennen. 2 Jahre vor dieser Angst weggerannt und jetzt erwartbar erkrankt. Nun gut.
Nun gut, Herr Brücker. Frau Marek sagt auch, dass sie trotz der Impfung sich wirklich krank fühlt, dass eben Corona, Sie wissen das auch, mehr sein kann als ein Schnupfen. Kann man, so zynisch das klingt, aber so formuliert sie das ja auch ein bisschen, eine Infektion in dieser Phase jetzt als Erleichterung empfinden, nach dem Motto, jetzt bringen wir es hinter uns?
Das Gefühl ist es und die Daten und Faktenlage gibt es nun mal her, dass die Menschen nach 3 Jahren jetzt bei dieser Variante eher, und wir haben es im beruflichen Umfeld, jeder kennt ja inzwischen jemanden, der geimpft oder geboostert ist und es trotzdem bekommen hat, dass das nicht mehr so schlimm ist, wie es am Anfang war. Mhm. So, das ist auch ein Erfolg der Pandemiepolitik. Wir können über die Impfstoffe reden und alles, aber dann ist das auch zu akzeptieren. Jetzt müssen wir versuchen, endlich wieder zu einem gesellschaftlichen Normalität zu kommen, ohne jetzt auch noch in der Endphase dieser Pandemie überstürzt Aktionen zu machen, die vielleicht zu einem wirklichen Erschüttern des Grundvertrauens in die politischen Systeme kommen. Insofern, ich verstehe Sie, und ich hatte eine echt schwierigere Variante, aber ich verstehe Sie, das ist im Moment die Haltung von sehr vielen, übrigens ja auch bei den Kindererkrankungen, die wir erleben im privaten Umfeld, in der Schule, bei uns ist in jeder Klasse mindestens einer betroffen, erleben wir sehr, sehr milde Verläufe. Man muss es einfach akzeptieren. Ich bin ja froh und ich werbe für die Impfung, aber das ist jetzt das Fakt. Also lass uns überlegen, wie wir jetzt aus dieser Variante vielleicht rauskommen, ohne jetzt im Schluss dieser Pandemie offenbar noch mit Maßnahmen was ganz anderes zu zerstören, also nämlich Volkswirtschaft oder Vertrauen.
Das ist völlig richtig. Also wir bekommen täglich ja auch Briefe von solchen Fällen, wo auch Menschen durch Zufall erfahren, dass sie positiv sind, weil sie in Urlaub wollten und einen PCR-Test brauchten, aber völlig asymptomatisch waren, also überhaupt keine Symptome hatten. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Zahl derjenigen, die das Virus schon durchgemacht haben, wesentlich höher ist, als wir es vermuten. Aber da haben wir den Fachmann ja hier in unserer Runde.
Ich meine, das ist alles schön, was Sie sagen. Das kann man auch alles machen. Mhm. Wenn wir die Situation hätten wie in Spanien, da macht man das ja, dass man also so langsam umschaltet in eine Situation, wo man nicht mehr alles nachhält, nicht mehr testet und so weiter, jedenfalls in den jüngeren Altersgruppen. Aber wir sind in Deutschland leider noch nicht so weit. Wir haben unsere Hausaufgaben einfach noch nicht gemacht. Wir haben zu viele Ungeimpfte. Und außerdem ist ja immer noch ein gewisses Restrisiko. Natürlich kann man symptomlos erkranken und das geht irgendwie so über einen rüber. Aber es gibt eben auch noch das Risiko von Long-Covid-Verläufen. Und das über alle Altersgruppen hinweg. Und wir haben einfach noch zu wenig Daten, wie das jetzt bei der neuen Omikron-Variante sich ausprägen wird. Das heißt, hier wäre doch eigentlich der Rat, auf Nummer sicher zu gehen, sich impfen zu lassen, dafür Sorge zu tragen, dass das möglichst viele tun, damit wir diese Zahl von Long-Covid-Verläufen dann späterhin möglichst klein halten.
Ja, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Und deswegen sind wir ja auch so hinterher, dass wir sowohl Erst- und Zweitimpfungen nach oben bringen, aber auch die Boosterimpfungen. Weil das macht ja dann den Unterschied, gerade bei den vulnerablen Gruppen.
Aber so kausal ist es ja gar nicht mehr. In Bremen haben wir die Impfquote, die wir uns alle wünschen, 85% und trotzdem die höchste.
Darf ich das mal kurz zeigen in Zahlen nochmal? Das ist auch im Vergleich zu Sachsen. Ja, da reden wir immer über die miserable Impfquote, die Inzidenz ist. Und gucken wir uns die Zahlen mal an. Vielleicht können wir den Widerspruch erklären, wenn nicht auflösen.
Bremen ist deutscher Impfmeister. 98% der Erwachsenen sind dort vollständig geimpft. Trotzdem ist Bremen auch Corona-Inzidenz-Spitzenreiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1389, mit großem Abstand deutschlandweit am höchsten. Ganz anders die Situation in Sachsen. Hier liegt die Inzidenz bei nur 249, zweitniedrigster Wert. Und das, obwohl in Sachsen mit Abstand am wenigsten geimpft wurde.
Herr Ulrich, können Sie die Zahlen erklären?
Naja, also es ist eine Momentaufnahme. Wir sehen in Bremen eine Situation, wo jetzt sich die Omikron-Variante schon sehr schnell ausbreiten konnte. Und wir wissen ja, die Omikron-Variante kann eben auch vollständig Geimpfte, wobei das ja ein falscher Ausdruck eigentlich ist. Eigentlich müsste man sagen, vollständig geimpft ist man nach der dritten Impfung, eben auch noch infizieren. Und das heißt, da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Reiserückkehrer, eine besondere Situation in einem Ballungsraum und so weiter. Und das hat dann jetzt momentan dazu geführt, dass die ganze Sache anführen. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Und es ändert sich ja zurzeit gerade. Die Zahlen nehmen überall zu. Dass sie in Thüringen und Sachsen gerade abnehmen, das hängt noch damit zusammen, dass wir da noch in der auslaufenden Welle sind von der vierten, Dankeschön, Delta-Welle sind. Und außerdem ist es ja so, dass mit den neu infizierten Zahlen man ja nur mittlerweile die halbe Miete nur beschreibt. Die andere Hälfte ist ja, wie ist es dann etwas zeitversetzt mit den Krankenhauseinweisungen, also den Hospitalisierungsraten. Auch wenn diese Zahl nicht so verlässlich in Deutschland ist, ist das aber gerade bei dieser hohen Infektionsdynamik in Deutschland ein sehr guter Parameter abzuschätzen, wie dann eben die Betroffenheit dann sein wird. Und die ist dann eben noch zu beobachten. Also wir werden das auf jeden Fall sehen.
Herr Dreyer, sehen Sie das Problem? Wissenschaft kann erklären, kann Studien zitieren, kann hochrechnen in die nächsten zwei Wochen. Und auf der anderen Seite das, was Herr Bröker schildert, was wir alle erleben. Die Einschläge kommen näher. Ich kriege da gerade eine Meldung. Bei der Handball-EM in der Slowakei sind jetzt insgesamt 7 deutsche Nationalspieler Corona-positiv getestet. 7. Auch das, so ein Beweis dafür, es erwischt irgendwie alle. Aber so viel passiert nicht. Sehen Sie diesen Widerspruch, dass es auch für Sie schwieriger wird, zu argumentieren, den Deckel so draufzuhalten?
Also ich sehe den Widerspruch, aber Bremen ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, finde ich. Erstens mal 98% sind nicht mit dem vollen Impfschutz versehen. Und man sollte jetzt, wenn man der Wissenschaft zuhört, auch genau das mal auswerten an der Stelle. Und ich persönlich habe den Eindruck, wenn man geschützt ist durch das Impfen, ist es ja auch gar kein Drama mehr, wenn man sich ansteckt. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man sich ansteckt, aber vor allem, und darum geht es ja, wir haben ja alle gelernt, dass wir mit dem Impfstoff nicht so weit kommen, dass das Virus ausgerottet ist, aber wir wissen, dass schwere Erkrankungen einfach uns erspart bleiben dadurch. Und das ist eigentlich die Debatte von heute. Und wenn wir es schaffen, den Impfschutz weiter zu stärken, die Impflücke zu schließen, haben wir tatsächlich die Chance, rauszukommen aus diesem Elend der Pandemie, was sich jeder wünscht von uns. Und wir wollen einfach rauskommen.
Sie haben einen Ministerpräsidentenkollegen, der heißt Söder und war immer im Team Vorsicht. Der war immer vorneweg, hat auch Virologen rechts oder links überholt, wenn es sein musste. Der hat am Wochenende ein bemerkenswertes Interview gegeben. Er sagt, er hat viel nachgedacht über den Jahreswechsel und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es nun einen breiteren Ansatz bei der, da lachen Sie schon, ne, bei der Corona-Politik brauche, der nicht nur die medizinischen, sondern auch die sozialen Folgen der Pandemie im Blick hat.
Absolut, aber wundersame Wendungen bei Herrn Söder sind keine Überraschung für mich persönlich. In der Pandemie,
müssen die deswegen falsch sein?
Nein, ganz und gar nicht, aber ich kann jetzt nur mal für mich sagen, Pandemie oder Corona-Politik mit Augenmaß, das ist eigentlich schon immer meine Devise. Und was ich mir immer sehnlichst gewünscht habe auf der Bundesebene, das hat ja jetzt die neue Bundesregierung mit Olaf Scholz an der Spitze eingeführt, nämlich einen Expertenrat, der interdisziplinär zusammengesetzt ist, der mehrere Disziplinen anhört, sich eine Meinung bildet und uns in der Lage ist, auch immer wieder zu informieren und partizipieren zu lassen an Wissen. Und ich glaube, dass wir damit wirklich jetzt einen ganz guten Weg miteinander gehen. Wir hatten 2 Ministerpräsidentenkonferenzen. Bei der letzten hat Herr Söder übrigens noch die Ausrufung der epidemischen Lage besonderer Notlage verlangt. Das ist gerade mal 2 Wochen her, glaube ich. Also insofern wundersame Wendungen, die kenne ich. Und trotzdem stimmt es natürlich. Corona-Politik müssen wir sehr viel breiter sehen. Ich persönlich tue das. Und ich bin zum Beispiel im Moment heilfroh, dass Deutschland nicht mehr darüber diskutiert, dass Kitas und Schulen geschlossen werden. Auch das ist etwas ganz, ganz Neues. Das war unter der alten Bundesregierung noch eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube tatsächlich, dass wichtig ist, dass man alle Wirkungen der Pandemie betrachtet. Und das kann man nur, wenn man interdisziplinär drauf schaut und es dann eben auch entsprechend auswertet.
Herr Bröker, was sagen Sie, wenn Markus Söder versucht, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen, kann man dann sicher sein, dass er Stimmungen erahnt, die irgendwann auch politische Auswirkungen haben?
Nein, kann man definitiv bei Markus Söder nicht. Ich erinnere wirklich an die erste Welle und seine Idee von den Ausgangssperren, die zum Glück durch Kontaktbeschränkungen ersetzt wurden. Und manche Idee, die seine Ordnungskräfte in Bayern umsetzen sollten, wurden zum Glück von Gerichten kassiert. Trotzdem, finde ich, kann man auch Frau Dreyer da nicht so ganz jetzt aus dem Spiel lassen. Sie haben ja auch eine Wendung hinter sich. Sie haben im Juli oder im Sommer letzten Jahres gesagt, eine Impfpflicht geht auf gar keinen Fall. Wir müssen die Menschen überzeugen. Nur dann, und wir sind alle der Meinung, die Impflücke muss geschlossen werden. Und Sie setzen auf die Überzeugungskraft des Politikers. Finde ich eine wunderbare Idee. Und trotzdem kommt man jetzt ein halbes Jahr später und so viel ist eigentlich nicht passiert. Manche Städte schaffen eine höhere Impfquote. Offenbar gibt es auch Maßnahmen. Meine große Frage ist, haben wir wirklich alles probiert? Haben wir wirklich alles probiert, um die Impflücke zu schließen? Von den mobilen Impfteams, Flächendeckung bis 1G, bis hin zu Anreizen. Ich komme als Volkswirt lieber vom Anreiz als vom Verbot. Ich glaube, das funktioniert immer besser. Und damit habe ich meine großen Zweifel. Auch Sie haben also ja eine Wendung vollbracht. Und ich weiß nicht, ob das notwendig sein muss.
Darüber lassen wir uns gleich ausführlich aus, wenn es wirklich um das Thema Impfpflicht geht. Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Anamnese bleiben. Wo stehen wir eigentlich? Und da gibt es ja Gefühltes. Sie haben das formuliert, die Kollegin der Zeit hat es formuliert. Man merkt auch selbst so ein bisschen, ach ja, komm, Skiurlaub, der Sohn braucht's, machen wir nochmal, ist vielleicht auch nicht vernünftig. Wenn Omikron jetzt durchs Land rauscht, dann hilft das, das bestreiten auch Sie nicht, der Immunität. Manche sprechen da sogar von einer schmutzigen Impfung. Also ein kleiner Lichtblick, aber ist es tatsächlich auch ein Ausweg? Gesundheitsminister Lauterbach ist da mehr als skeptisch.
Eine Studie aus Südafrika zeigt, ungeimpfte Menschen, die Omikron hatten, sind danach kaum geschützt gegen Delta.
Omikron taugt demnach nicht als Impfersatz.
So Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Denn Lauterbach geht davon aus, dass Delta zurückkommt.
Die Delta-Variante verändert sich gerade. Es ist gut möglich, dass wir es im Herbst mit einem mutierten Delta-Typ zu tun bekommen. Wir brauchen die Impfpflicht, damit wir im Herbst nicht wieder in eine Welle geraten und wegen der Ungeimpften Kontaktbeschränkungen verhängen müssen.
Frau Aschenberg-Dugnus, wenn eine Omikron-Infektion nicht vor anderen Varianten schützt, und das sieht ja tatsächlich so aus, ist das dann ein starkes Argument für eine Impfpflicht?
Also ich sag mal, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weil niemand kann Ihnen, kein Virologe kann Ihnen sagen, was für eine weitere Variante möglicherweise im Herbst kommen wird, ob die schwerwiegender sein wird, ob wir mehr andere Impfungen brauchen. Es kann ja auch genau das Gegenteil eintreten, dass wir sagen, es kommen Varianten, die weniger stark verlaufen und wo zum Beispiel auch die jetzige Impfquote ausreichend ist. Das kann Ihnen auch keiner genau sagen. Also insofern müssen wir da erstmal schauen. Ich gebe ihm insofern recht, als wir sagen, durchlaufen lassen, hat natürlich den Nachteil, dass gerade die ungeimpften Hochbetagten, also dass die sehr, sehr nah dran sind, dass sie vielleicht, wenn sie Omikron bekommen, hospitalisiert werden, auf die Intensivstation kommen oder versterben. Insofern ist das gerade das Problem. Deswegen müssen wir halt sehen, dass wir bei den Hochbetagten da was tun. Aber bei allen anderen, und da wiederhole ich mich, bei den doppelt geimpften, geboosterten, da verläuft das sehr, sehr viel milder. Und da sollte man jetzt auch keine Angst haben. Natürlich weiterhin muss man noch seine Masken tragen und vorsichtig sein. Aber das ist auch etwas, was man Eigenverantwortung nennt. Und wenn ich zum Beispiel schwer erkrankt bin, verhalte ich mich anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Schutz habe oder ja, Eigenverantwortung. Ich muss nicht in bestimmte große Stadien gehen. Ich muss bestimmte Dinge nicht tun. Das kann ich selbst entscheiden.
Frau Dreyer, kann man bei einem so starken Eingriff wie einer Impfpflicht, kann man da so eine Art Vorratsbeschluss machen und sagen, wir müssen das jetzt tun, damit wir im Herbst für alle Fälle gewappnet sind? Darauf läuft es ja am Ende raus.
Naja, es geht nicht um einen Vorratsbeschluss, aber ich will schon einmal festhalten, es ist natürlich eine schwierige Entscheidung mit dem Thema Impfpflicht. Und um auf den Herrn Brückner jetzt auch nochmal einzugehen, ja, ich war fest davon überzeugt, wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Pandemie. Ich war fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir zu höheren Impfquoten kommen. Und nur um das mal zu beantworten, was wir tun, wir fahren seit Monaten mit Impfbussen in der Gegend rum, auch in einer Phase, wo kein Mensch mehr sich impfen lassen wollte, haben wir sozusagen die Leute aufgesucht und denen gesagt, der Impfbus steht da, kommt vorbei, und selbst wenn nur zwei Leute kamen. Wir sind in Stadtvierteln, wo vor allem andere Sprachen gesprochen werden, mit Sozialarbeitern und sprechen die Leute direkt an. Wir machen Werbung oder Informationen in 7 Sprachen über Social Media, über Radio, über Fernsehen, über alles Mögliche. Die Impfzentren sind lange wieder auf, ohne Terminvorgabe, sondern man kann einfach hin, man kann sich einloggen elektronisch und kann sich impfen lassen. Also wir haben wahnsinnig viel unternommen. Vielleicht kann man noch mehr machen, bin ich immer offen dafür, wenn das geht. Aber trotzdem muss ich sagen, wir stagnieren an einem bestimmten Punkt und es sind wirklich nur noch Einzelfälle, dass man sagen kann, es kommen zusätzlich Menschen mit hinzu, die eine Erstimpfung machen. Und insofern sage ich als Politikerin, wenn wir in einen Sommer gehen und nicht dann auch ein ganzes Stück Gewissheit haben, dass wir durch eine Immunisierung der Bevölkerung tatsächlich auch diese Impflücke ein Stück geschlossen haben und damit auch eine Sicherheit haben, dass egal welches Virus dann auf uns zukommt, es uns schützt, dass wir keine Maßnahmen mehr zu ergreifen haben, dann glaube ich schon, dass wir einen Totalaufstand in der Gesellschaft haben. Und ich sage auch noch mal, es ist keine nur individuelle Entscheidung. Ich kenne viele Menschen, die kritisch sind mit dem Impfen. Und ich will ausdrücklich sagen, das sind nicht alles Impfgegner oder sowas. Sie haben viele Gründe. Wir hören es ja auch immer wieder, wenn die Menschen interviewt werden. Und ich habe davor Respekt. Aber in meiner Entscheidung, auch weiterhin massiv in die Grundrechte anderer Menschen einzuschreiten, weil wir die Pandemie nicht in den Griff zu kriegen, geht meine Abwägung einfach in diese Richtung, dass ich sage, ja, ich finde es gut, dass der Deutsche Bundestag über eine Impfpflicht debattiert, um letztendlich dann auch die Impflücke eben schließen zu können. Und das A und O ist, dass die Ausgestaltung am Ende so läuft, dass man die Leute nicht noch stärker vor den Kopf schlägt, die dagegen sind, sondern dass man versucht, sie noch ein ganzes Stück auch mitzunehmen auf diesem Weg.
Herr Brücker, dann Sie. Ja.
Für mich ist das gerade, was wir von Herrn Lauterbach gehört haben, das zentrale Argument gegen die Impfpflicht. Und da gibt es sowohl Virologen wie Professor Henrik Streeck, die genau das sagen, dass sowohl die Schutzwirkung, die man nicht genau kennt, als auch die Dauer der Impfung, die man nicht genau kennt, ob sie bei einer möglichen Mutation hilft, ist ein medizinisches Grund gegen die Impfpflicht. Aber es gibt auch juristische, Professor Udo Di Fabio, der sagt, wir können nicht dann immer wieder eine solche Risikoabwägung treffen beim zentralen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, nur weil wir hoffen, dass die Impfung eventuell bei der Mutation, die im Herbst kommt, gilt. Für mich ist bei so einer zentralen Entscheidung ein Deut an Zweifeln zentral, um eine Pflicht eben nicht zu machen. Und die Wahrheit ist dann, wenn Sie recht haben, Frau Dreyer, dass alles versucht wurde, dann werden Sie diese harten Impfgegner auch nicht mit einer Impfpflicht kriegen, die ja kein Impfzwang sein soll. Wir erleben es ja in Österreich oder in Italien, man will ja niemanden ins Gefängnis stecken oder die Impfspritze per Ordnungspolizist in den Arm rammen. Und dann werden sie diesen harten Kern auch nicht kriegen. Das ist die schlichte Wahrheit. Es gibt also medizinische, juristische und am Ende auch logische Argumente gegen die Impfpflicht.
Genau so ist es vor allen Dingen. Es gibt ja Menschen, die Angst haben. Die haben Ängste, ja, diffuse Ängste. Und sie können doch nicht mit einer Pflicht diese Ängste nehmen, sondern die kann man nur nehmen, indem man mit
dem... Das Gegenteil passiert.
Das Gegenteil wird passieren. Das sagt ja auch Cornelia Beetsch, sagt das ja ganz deutlich.
Sagt jeder Vater oder jeder Mutter, der
die Kinder erlebt. Die sagt, wenn ich jemanden verpflichte, damit nehme ich ihm nicht die Angst. Und es ist noch nicht ausreichend passiert. Sicher ist das sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Und wir sehen ja auch, dass es Bundesländer mit sehr hohen Impfquoten gibt. Also es gibt die Möglichkeit, durch direkte Ansprachen, zielgruppenorientiert, wenn man auf die Menschen zugeht und sich ihrer Probleme annimmt, in die Quartiere geht, hat zum Beispiel Bremen gezeigt, dass man da doch noch sehr viel erreichen kann.
Hat aber auch gezeigt, dass ein bisschen Druck hilft, zum Beispiel Zugang zu Sportveranstaltungen.
Ja, das ist ja kein Druck, das ist Druck, aber man kann zum Beispiel auch Anreize geben, indem man sagt, man kriegt eine Freikarte für den Sportverein, für die nächsten Veranstaltungen. Ich bin ein großer Freund des Anreizsystems und wir haben in der Vergangenheit ja bemerkt, dass das hilft, sei es die Bratwurst oder eben freier Eintritt irgendwo oder dass man bei seinem Sportverein eben eine Jahreskarte erhält. Wir müssen im Moment alles tun, um die Impfquote zu erhöhen, ja, aber eben nicht durch eine Pflicht. Und dann müssen wir auch sagen, wir tun immer so, als wenn wir die Pflicht hätten, dann wäre auf einmal alles geimpft. Das ist ja nicht so. Wir haben ein Umsetzungsproblem, sagt auch der Deutsche Ethikrat. Wie kriegen wir die Leute dazu? Und jetzt für die Omikron-Welle nützt es auch nichts. Es nützt etwas für den Herbst und da gebe ich Ihnen völlig
vielleicht,
recht.
Vielleicht.
Es gibt unterschiedliche Virologen, die unterschiedlich davon ausgehen. Und die ich kenne, sagen alle, die nächste Variante nicht so schlimm werden wie Delta.
Okay, jeder hat seinen Virologen, wir auch. Wir haben Professor Ulrichs am Tisch, der kühl und abwägend, glaube ich, auch über das guckt, was Kollegen machen. Nach dem, was Sie jetzt gehört haben, Omikron ist vielleicht als schmutzige Impfung nicht geeignet, aber wenn zum Beispiel auch Herr Di Fabio sagt, wenn man guckt, ob eine Impfpflicht gerechtfertigt ist, dann hängt das auch davon ab, wie bedrohlich eine Variante für das Gesundheitssystem ist. Also muss man auch genau dahin gucken. Wenn Sie Ihre Studien lesen, zu welchem Schluss kommen Sie als Immunologe, als Professor und auch als Mensch, der sich mit menschlichen Verhaltensweisen auskennt, mit Druck, zu welchem Schluss kommen Sie? Ist eine Impfpflicht sinnvoll oder nicht?
Naja, also Druck ist natürlich immer nicht gut. Und ich hatte auch lange wie Frau Dreyer gehofft, dass wir mit dem Impfen, mit dem Impfangeboten durchkommen würden bis zum Herbst 2021. Aber dann ging es eben wieder los und wir hatten leider nicht genug, die dann da schon geimpft waren. Und dann gab es diese ganzen Anreize, Bratwurst und so weiter. Das ist natürlich klar, das kann schon helfen, aber es hat eben leider nicht geholfen. Und diese Entscheidung, die jetzt im Bundestag ansteht, ist ja eine in die Zukunft. Zukunft gerichtete. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, ob wir eine Sicherheit einziehen in eine Situation, die wir noch nicht kennen. Es kann sein, dass die Omikron-Variante abgelöst wird von einer Variante, die noch leichtere Verläufe macht. Und dann irgendwann ist das dann nicht mehr der Rede wert. Aber es kann eben auch sein, wie Herr Lauterbach sagt, dass da noch eine ganz neue Kombination auftritt, dass also die Ansteckungsfähigkeit weiter hoch bleibt, dass dieser Immune Escape, wie das die Omikron-Variante macht, da ist und gleichzeitig eben auch noch klinische Verläufe dann erzeugt werden, die unser Gesundheitssystem wieder an den Rand der Belastung oder sogar darüber hinausbringen. Und das ist eben eigentlich ein gewichtiges Argument dafür, also würde ich genau Ihnen widersprechen, für eine Impfpflicht, damit wir alles tun, was möglich ist, damit wir uns für den Herbst, Winter 2022
Also der Begriff Vorratsbeschluss, Vorratsimpfung ist nicht so falsch.
Ist eigentlich gar nicht so falsch. Das heißt, also man müsste dann aber eben auch sagen, klar, dann würde dazu eben auch gehören, dass man abwägt, welche Impfung sinnvoll ist. Und wenn wir dann ab Frühling eine haben, die Omikron-spezifisch ist, dann würde man sagen, ja, dann soll das eben auch sein. Also eine vierte Impfung wäre dann sicherlich sinnvoll, um eben noch mehr Abwehr in die Bevölkerung in Deutschland zu bringen.
Also ganz gefällt mir der Begriff nicht, wenn ich das sagen darf, weil es geht tatsächlich ja um dieses Thema der Grundimmunisierung der Bevölkerung. Und dann ist es am Ende auch egal. Also jetzt ist Omikron zum Beispiel eine relativ harmlose Variante, aber ja nicht für alle. Wir sollten nicht so tun, als wäre das eine harmlose Variante für alle. Es ist eine harmlose Variante für diejenigen, die geschützt sind durch eine Impfung oder durch drei Impfungen, durch Boostern. Ja. Und es geht letztendlich um die Frage, wie kommen wir zu einer Grundimmunisierung. Und insofern ist es ja nicht so, wir machen eine Impfpflicht, damit wir irgendwann, sondern wir machen die Impfpflicht, um zur Grundimmunisierung der Bevölkerung zu kommen.
Ob Sie die Impfpflicht machen, werden wir ja noch sehen.
Nein, ja, der Deutsche Bundestag diskutiert darüber. Entschuldigung, das ist gar keine Frage.
Würden Sie sich, aber haben Sie sich gerade so ein bisschen freudschisch, Janisch nicht verraten, weil Sie es gerne selbst machen würden oder erwarten, dass die Bundesregierung es macht. Aber es wird im Bundestag diskutiert, es werden Gruppenanträge
geben. Ich finde den Weg absolut richtig, dass es im Deutschen Bundestag diskutiert wird. Es ist ein weitgehender Eingriff und das ist total, das ist eigentlich die Königsdisziplin in der Demokratie, dass ein Parlament sich mit solchen Fragen beschäftigt. Und es ist auch etwas Gutes, wenn man versucht, parteiübergreifend zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen mit der größtmöglichen Zustimmung vieler. Das ist gerade in Fragen, wo es diese Widersprüche in der Gesellschaft gibt, doch so bedeutsam. Und deshalb glaube ich, ist es sehr, sehr gut. Und es gibt keine abgeschlossenen Meinungen in dem Sinne, wie kann eine Ausgestaltung aussehen. Jeder weiß und hat eine Präferenz, wie er es gerne hätte. Aber ich finde die Debatte total wichtig, auch für den demokratischen Prozess.
Das ist es vor allen Dingen, um die Bevölkerung auch mitzunehmen. Denn so eine dreistündige Debatte hören sich die Menschen ja auch an. Das wird in den Nachrichten gebracht. Da kann man auch für sich vielleicht noch mal neu etwas
beurteilen. Ich möchte Ihren Optimismus, was das Verfolgen von Debatten im Deutschen Bundestag angeht, ich möchte auch die Kollegen von Phoenix da nicht frustrieren, das ist nicht so groß. Ich kenne Menschen, die sagen, hat Herr Scholz, der ist jetzt Bundeskanzler, nicht gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt Führung. Ist das tatsächlich...
Nein, das ist keine Frage der Führung.
Ist es vielleicht eine Frage der Feigheit vor den Koalitionsauseinandersetzungen, die hier jetzt nicht offen aufbrechen, die aber klar sind zwischen
FDP und SPD? Das ist eine hochethische Frage. Das ist eine hochethische Frage, genau.
Die FDP auch zerreißen könnte?
Nein, die überhaupt nicht. Wir sind da völlig offen und wir sind auch sowohl innerhalb der Koalition als auch innerhalb unserer Fraktion gibt es die verschiedensten Ansätze. Wir haben auch Diskussionsrunden schon gehabt mit Experten dazu. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die ihre Meinung jetzt geändert haben. Also da wird ganz heftig diskutiert. Und das ist doch der Sinn einer solchen Debatte. Da geht man doch nicht mit vorgefertigter Meinung hin, sondern dann hört man sich das an und debattiert.
Was
das.
Ist es so
geht hier um einen körperlichen
daran?
Eingriff. Es geht um einen körperlichen Eingriff.
Frau Aschenberg, völlig richtig, Frau Aschenberg-Tugnus. Aber das kann man doch auch in einer Koalition diskutieren. Man hätte es auch schon bei den Koalitionsverhandlungen diskutieren können, weil da lagen ja alle Fakten auf dem Tisch. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn Sie den Notausgang ein Hoch auf den Parlamentarismus nehmen, um eine erste große Blamage dieser hoffnungsvoll gestarteten Koalition zu verhindern.
Also ich sehe es nicht als Blamage an, wenn man über eine hochethische Frage öffentlich diskutiert, erstmal eine Debatte führt, danach die Anträge einbringt und dann eben dann nochmal aufgrund dieser Anträge nochmal diskutiert. Das nennt man Demokratie und das nenne ich Transparenz.
Also, bin ich da böse in meinem Gedankengut, wenn ich sage, es könnte auch ein Notausgang sein aus einer Koalitionsnot?
Mir fällt das wirklich schwer, Frau Aschenberg-Duknus. Sie haben so gute Argumente jetzt die ganze Zeit genannt. Jetzt fällt es mir wirklich schwer, Ihnen noch zuzustimmen. Das ist natürlich eine Schutzbehauptung. Es gibt so viele Diskussionen, die wir im Bundestag mit Fraktionsoffenheit hätten führen müssen. Wir haben in der Pandemie Schulen geschlossen, wir haben Spielplätze geschlossen, wir haben massive Eingriffe in das freiheitliche Leben.
Da meinen Sie aber die Vorgängerregierung.
Ich will jetzt erstmal mein Argument bringen. Sie können sofort darauf reagieren. Und es gab so viele Momente, wo ich mir eine leidenschaftliche, offene Debatte gewünscht hätte in dieser Pandemie. Jetzt, nachdem man festgestellt hat, dass es in der eigenen Ampelmehrheit definitiv keine eindeutige Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht gibt. Alleine in Ihrer Fraktion sind es ja 40, 50 Abgeordnete, die dagegen stimmen wollen. Und ich habe heute mit einem SPD-Regierungsmitglied telefoniert, der sagte zu mir, die allgemeine Impfpflicht stirbt einen leisen Tod. Wir hoffen mal, dass wir das vielleicht bis März, April dann ganz von der Fahne haben. Die Wahrheit ist, es gibt viele Widersprüche, es gibt sehr viele offene Fragen von Medizinern bis Juristen bis hin zu logischen politischen Strategen, die sagen, das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Und das ist der einzige Grund, warum man es ins Parlament gegeben hat. Und jetzt so tun, das sei die große ethische Frage, finde ich wirklich nicht redlich. Und ich glaube, das glaubt auch keiner.
Naja, also der Deutsche Ethikrat glaubt das auch über dieses Thema Impfpflicht. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich nicht die Frage für Basta-Politik. Da bin ich fest von überzeugt.
Es ist
eine Frage, die wirklich einen großen medizinethischen Hintergrund hat und wo wir auch eine Verantwortung der Bevölkerung gegenüber haben. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass das Parlament darüber umfassend diskutiert. Auch über die Frage, wenn es zu einer Impfpflicht kommt, wie kommt sie und wie wird sie umgesetzt? Und wenn es eben zu keiner kommt, dann sind die Argumente liegen auch auf dem Tisch.
Was Frau Dreyer also, auch ein normales
ich glaube, parlamentarisches es ist eine Verfahren ist. Es ist eine Frage, wie man Führung versteht, wie man Leadership versteht. Ja.
Und Leadership heißt nicht immer Basta. Ein normales parlamentarisches Verfahren ist eine Debatte. Man tut jetzt so, als wenn ein erster, zweite, dritte Lesung im Bundestag eines normalen Gesetzes nicht auch eine Debatte ist.
Doch, das ist eine Debatte, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Aber der Bundestag hat schon mehrere Möglichkeiten, ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Und die richtig. Regel ist, die Regierung legt vor. Aber häufig ist es eben auch so, dass es aus der Mitte des Deutschen Bundestages kommt. Und ich halte den Weg in dem Fall für richtig.
Herr Professor Ulrichs, haben wir die Zeit, diesen Weg, ob er nun taktisch ist oder ethisch begründet, zu beschreiten?
Naja, wir haben ja diesen Input, den alle Parlamentarier bekommen, Parlamentarierinnen, über die Expertenkommission, über die breite Diskussion in der Bevölkerung auch. Das ist ja alles ganz prima. Und wir tun das eben unter dem Eindruck von den ganzen Ereignissen, die jetzt gerade ganz frisch noch sind. Also die Delta, vierte Welle, dann jetzt das, was mit Omikron gerade passiert. Omikron wird in den nächsten Wochen einen Peak bei uns haben, ähnlich wie in Großbritannien, und wird dann wieder abnehmen. Mhm. Richtung März, April könnte das schon der Fall sein. Wenn sich dann der Bundestag zusammensetzt und dann sieht, dass die Fallzahlen sinken und alles wieder so langsam runtergeht und wir in eine ruhige Phase so im Frühling, Sommer kommen, wage ich zu bezweifeln, dass dann noch diese ganzen Argumente ziehen, die wir jetzt gerade hier diskutieren, nämlich wie wir uns aufstellen für eine mögliche weitere Konfrontation mit dem Coronavirus im Herbst und Winter. Das heißt, wir müssten schon sehen, dass wir irgendwann mal zu Potte kommen und eben diese Dinge, die jetzt gerade akut sind, dann nicht auf die lange Bank schieben. Und wenn ich meine
übersetzt heißt das, Herr Professor Ulrichs, dass man jetzt die Bedrohung, die Wand, der Berg nutzt, um die Impfpflicht durchzukriegen. Weil
das wäre ja vordergründig. Man sollte aber nicht umgekehrt.
Manchmal ist vordergründig schlicht wahr.
Ja, aber man sollte nicht umgekehrt auch das Abklingen, das Ruhige in dem Frühling und Sommer dann dazu benutzen, das Ganze einen stillen Tod sterben zu lassen. Denn die Frage ist ja dann nur aufgeschoben. Sie kommt wieder. Wir werden dann auch noch im Herbst 10 Millionen Ungeimpfte haben und die dann irgendwann...
Möglicherweise dann, weniger.
Ja, das ist eben noch eine große Frage, da stimme ich Ihnen zu. Also inwieweit dann da eine Immunität auch durch Omikron-Infektionen mit hervorgerufen werden kann. Aber wir sprechen immer nur für Deutschland, aber es gibt ja noch die globale Entwicklung der Pandemie und die Omikron-Variante ist im südlichen Afrika entstanden, wo die Impfabdeckung auch sehr gering war und wo wir auch viele mit einer Immunschwäche hatten. Das heißt, so etwas kann wieder passieren. Und es ist eben auch im Bereich des Möglichen, dass sich dann die schlechten oder die für die Menschen schlechten Eigenschaften des Coronavirus verknüpfen. Und dann stehen wir im Herbst wieder vor der Diskussion. Und dann könnte man natürlich wieder argumentieren und sagen, naja, so eine Impfpflichtdebatte, bis wir die einsetzen und umsetzen, ist ja Herbst und Winter schon wieder vorbei. Das heißt, wir müssten irgendwie mal jetzt aus der Deckung kommen und dann mal das Ganze diskutieren und auch zu Potte kommen.
Ja, das Ganze wir diskutieren. Wir kommen ja aus der Deckung mit der Orientierungsdebatte. Okay. Aber Sie gehen jetzt auch davon aus, also ich stelle jetzt auch mal in Frage, dass Länder, aber die eine Impfpflicht
Diktion,
haben, auch
Entschuldigung, die allein die Diktion, eine Orientierungsdebatte, danach folgt eine echte Debatte, dann wo sind wir dann im Jahr?
Naja, wir wissen doch, dass es jetzt für die Omikron-Variante sowieso nichts hilft. Es hilft etwas für den Herbst. Wissen wir nicht, ob wir es überhaupt brauchen.
Wir wissen nicht, ob es hilft.
Ich stelle auch in Frage, wenn wir andere Länder uns anschauen, europäische Länder, dann müssen wir doch mal schauen, haben die Länder eine hohe Impfquote, die auch die Impfpflicht haben, oder ist das genau umgekehrt? Also diese Frage stellt sich doch auch. Wir tun hier immer alle so. Wir haben die Impfpflicht, allgemeine Impfpflicht, und zack, sind sie alle geimpft und alle Probleme sind erledigt. Und das stimmt halt nicht.
Die Frage ist ja, wo kommt das Ressentiment gegen das Impfen her, das in Deutschland besonders ausgeprägt zu sein scheint? Wie kann man diese Menschen tatsächlich noch abholen? Manchmal hilft da ja ein Blick in die Geschichte. Und dabei wird uns gleich Professor Malte Thiessen helfen. Er ist Medizinhistoriker und er erforscht die Geschichte des Impfens. Und er hat uns ein wunderbares Fundstück mitgebracht, eine Karikatur aus dem Jahre 1802.
Ein Arzt impft gegen Pocken vor 220 Jahren. Der Pockenimpfstoff wurde zuvor aus Pocken von Kühen gewonnen. Und das sorgte offenbar für Ängste. Impflinge werden mit großen Beulen dargestellt, aus denen dann ganze Kühe schlüpfen. Anderen wachsen Kuhhörner. Die Botschaft: Durchs Impfen werden aus Menschen halbe Kühe.
Herr Professor Thiessen, dieses Bild ist übrigens aus England, auch da, ne, historisch große Impfangst, 220 Jahre alt. Bevor man jetzt aber darüber spottet, muss man nicht auch Verständnis dafür haben für die Menschen damals, mehr fast noch als heute, weil sie sehr viel weniger wussten, wie Naturwissenschaft, wie Medizin funktioniert.
Also in der Tat ist die Angst Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts natürlich nochmal eine ganz andere, weil die Medizin da natürlich gerade beim Impfen in den Kinderschuhen steckt. Aber insgesamt ist das eine Beobachtung in historischer Perspektive, dass es beim Impfen eben nie nur um den Peaks für den Einzelnen geht. Es geht immer um grundsätzliche Ängste, die mit dem Impfen verbunden werden. Das macht eben Impfkritik auch so anschlussfähig für ganz unterschiedliche Positionen. Das ist das, was wir heute merken.
Die Angst, in etwas anderes sich zu verwandeln, in diesem Fall in eine Kuh, würde man das heute mit Angst vor Genmanipulation übersetzen?
Das Déjà-vu liegt fast auf der Hand, würde ich sagen, oder? Aber es gibt natürlich noch ganz andere Ängste. Und das ist die größte Angst, auch das ist natürlich etwas, das ist ja eben auch schon diskutiert worden, ist die vor Nebenwirkungen. Und das ist erstmal etwas, was uns erstmal zumindest, was man ernst nehmen sollte oder worüber wir diskutieren müssen. Und in historischer Perspektive ist die Frage, ob eine Impfpflicht tatsächlich gegen diese Ängste hilft, sehr fragwürdig. Die Geschichte der Impfpflicht ist keine Erfolgsgeschichte. Eher im Gegenteil, bringt viele schwere Nebenwirkungen mit sich.
Das gucken wir uns gleich nochmal an. Bemerkenswert, lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, ist ja, dass es nicht unbedingt Facebook oder Telegram braucht, soziale Medien, um so eine Anti-Impf-Kampagne zu organisieren. Das gab es ja früher auch schon.
Also die Parallelen sind erschreckend. Historiker gucken zurück und haben immer recht. Das scheint einfach zu sein. Aber in der Tat, die Echokammern des Internet, die wir heute kritisieren, gibt es früher auch schon. Es gibt Impfgegnervereine mit eigenen Zeitschriften. Es gibt Demonstrationen.
Sie haben uns eine mitgebracht. Der Impfgegner heißt diese Zeitschrift, hat auch einen interessanten Untertitel. Monatsschrift für praktische Volkswohlfahrt und naturgemäße Gesundheitspflege. Waren das schon so eine Art Naturkundler, Naturmediziner?
Also der Impfgegner versammelt wirklich ein breites Becken, aber die Naturheilkunde, auch Homöopathie, spielt eine ganz große Rolle. Es gibt aber auch tatsächlich da auch schon die Aluhüte von damals und auch antisemitische Verschwörungstheorien. Und das macht es beim Impfen eben so kompliziert, dass wir diese ganze Bandbreite an unterschiedlichen Argumenten, unterschiedlichen Strömungen...
Also es war auch damals schon so, dass es das Impfen eigentlich fast nur ein Vehikel war, um da alles Mögliche mit zu transportieren oder dagegen zu sein?
Sogar auch damals schon, dass es ein Ventil ist, um zu mobilisieren, politisch zu mobilisieren. Auch das ist genau das, was wir heute erleben. Das, was heute das Impfen ist, war vor einem Jahr, waren die Corona-Maßnahmen in einigen Teilen Deutschlands, war davor dann vielleicht die sogenannte Flüchtlingskrise. Das Impfen ist immer ein Stück weit ein Argument, mit dem man eben Stimmung machen kann. Das ist das Problem.
Wenn wir uns nochmal an das Anfangsbild erinnern, die Angst, Pockenimpfung. Wir wissen aber, dass die Pocken, auch wenn parallel nicht eins zu eins übersetzt werden können, aber dass die tatsächlich durch Impfen ausgerottet wurden.
Solche Erfolge, warum setzen die sich nicht ins kollektive Gedächtnis?
Impfungen sind ein Stück weit Opfer ihrer eigenen Erfolge. Das ist ein Problem. Gerade weil Impfungen so effektiv sind, so gut sind, haben wir Infektionskrankheiten vergessen. Und was unsere Großeltern zum Teil noch selbstverständlich als Alltagserfahrung hatten, also sowas wie Tuberkulose beispielsweise, auch Diphtherie oder ähnliches, alles das ist dank Impfungen aus unserem Horizont verschwunden. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber das ist genau das Problem, dass deshalb Impfungen immer stärker oder Nebenwirkungen im Laufe des 20. Jahrhunderts sogar immer stärker noch diskutiert werden, weil das Risiko der Impfung sehr seltene Nebenwirkung, fast schon größer erscheint als die Infektionskrankheit.
Sie haben eben gesagt, Impfpflicht sehen Sie auch aus historischen Gründen skeptisch. Die Pockenimpfpflicht kam ja 1874. Es gab auch schon eine Art Impfpass damals, auch ein Déjà-vu-Effekt. Wie hat das funktioniert?
Wir haben wahnsinnig viele Déjà-vus, unter anderem auch der Fraktionszwang. 1874 wird die Impfpflicht diskutiert im Reichstag und auch da geht der Streit quer durch die Fraktionen. Also ganz ähnlich tatsächlich wie heute die Debatte.
Gab es denn damals im Fraktionszwang?
Damals gab es keinen, nein. Es wird auch dann Abgeordnete stimmen ab und dann wird tatsächlich dann die Gesamtzahl der Abgeordneten gegenübergestellt. Mhm. Die Fraktionen untereinander streiten eben auch um die Impfpflicht. Man setzt dann die Impfpflicht ein und am Anfang ist das erstmal ein Erfolg, weil man schafft es, in der Fläche ein Angebot fürs Impfen zu schaffen. Und das ist, glaube ich, gut an der Impfpflicht. Es ist ja eine doppelte Verpflichtung.
Was gab es denn für Strafen damals?
Oh, damals hat man noch die ganze Bandbreite. Es fängt mit Geldstrafen an. Wenn man die nicht zahlen kann, geht man dann auch schon mal in den Knast. Aber es gibt damals auch noch die Zwangsimpfung. Man hat die Möglichkeit tatsächlich, und das wird, ich habe da Fälle bis in die 20er Jahre beobachtet, da werden Kinder zum Teil dann aus den Schulen geschleppt und dann eben mit Gewalt zum Impfarzt geschleppt und dann eben geimpft. Aber, und das ist wichtig, das sind extrem seltene Fälle, weil man schon damals weiß, das ist so kontraproduktiv, das lassen wir lieber. Selbst im recht autoritären Kaiserreich, scheut man vor der Zwangsimpfung zurück.
Proteste gegen Impfaktionen, gegen die Corona-Politik gibt es ja überall. Die Impfquoten, das haben wir gelernt, sind vor allen Dingen im Osten, in Sachsen, in Thüringen besonders schlecht. In der DDR gab es verpflichtende Impfungen und die Impfbereitschaft war am Anfang ja auch bei anderen Krankheiten besonders hoch im Osten. Warum hat sich das so gedreht?
Es ist eigentlich eine erstaunliche Beobachtung. Bis 2019 ist der Osten im Durchschnitt eigentlich besser. Also hat eine höhere Impfakzeptanz. Das Robert-Koch-Institut legt das mit Studien nach, zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung. Und das kippt 2020. Und das ist, glaube ich, einmal mehr der Beleg dafür, dass es beim Impfen eben nicht um den Peaks geht. Es geht um Politik, es geht um Mobilisierung, es geht um andere Themen. Es geht auch um Vertrauen in Politik. Es geht auch um Stimmung, die damit gemacht wird. Das Impfen ist immer ein Stück weit ein Testfall für die Vertrauensfähigkeit in politische Einrichtungen. Und damit wird natürlich ganz bewusst auch Politik gemacht. Und das ist dann in Teilen Ostdeutschlands, muss man ja auch differenzieren, dann auch verfängt das besonders gut.
Gehen wir mal über die deutschen Grenzen hinaus. Warum haben wir in Spanien, warum haben wir in Portugal so viel höhere Impfquoten als in Deutschland? Hat das auch historische Gründe, medizinhistorische?
Also es gibt tatsächlich in Deutschland eine Tradition, auch dann schon im 19. Jahrhundert, dass man die Selbstbestimmung sehr hoch hält, aber vor allen Dingen dann seit den 60er, 70er Jahren. Das heißt, die Selbstbestimmung des Patienten ist ein hohes Gut und in Deutschland ganz besonders, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Dritten Reich. Und das ist ja auch erstmal ganz gut nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland eine Rolle spielt. Und ein Stück weit ist auch demografische Unterschiede spielen, glaube ich, auch eine Rolle. In manchen Ländern sitzt eben die Risikogruppe noch sehr viel öfter mit am Mittagstisch. Und da ist sozusagen das soziale Gewissen, was an einen appelliert, an die Impfung, was ja gut ist.
Also ein Drei-Generationen-Haus.
Ja, ich will es jetzt nicht konterkarieren, die Mama, die immer mit der Pasta reinkommt, aber doch tatsächlich ist sozusagen ja, dass beim Impfen geht es immer um den sozialen Akt. Impfungen sind immer eine soziale Aufgabe und dieses Bewusstsein, dass wir uns für andere mitimpfen, das ist dann tatsächlich zum Teil dann zumindest darüber nochmal anders abgebildet.
Total spannend, Ihnen zuzuhören. Sie haben eben gesagt, dass Sie skeptisch sind, was den Erfolg eine Impfpflicht angeht. Können Sie noch mal begründen aus dem, was Sie erzählt haben, aus dem, was Sie erforscht haben, wie Sie zu dieser Position kommen?
Also die Impfpflicht hat tatsächlich vier schwere Nebenwirkungen, die dann zu konstatieren sind. Das erste ist, dass die Impfpflicht mobilisiert. Das merken wir jetzt schon und diskutieren wir auch jetzt schon. Und da würde ich gar nicht so sehr das Augenmerk dann auf die Impfgegner lenken. Die sind wahrscheinlich tatsächlich für die Diskussion verloren. Aber sie mobilisiert die durchaus fürs Impfen sind, die eben andere Ängste haben. Und das ist ein Problem, weil wenn man die verliert, das merkt man schon im 19. Jahrhundert, mit dem man durchaus reden könnte. Der zweite Grund ist, zweite schwere Nebenwirkung, dass die Impfpflicht ein stumpfes Schwert ist. Die Sanktionen bringen nichts. Wer sich nicht impfen lassen will, partout nicht impfen lassen will, der zahlt dann die Geldstrafe. Oder, und das wäre der dritte
wenn
Grund.
Wer es sich leisten kann.
Wer es sich leisten kann. Oder, und genau, dann kommt der dritte Grund. Auch das kann man sehen, nach bei der Impfpflicht 1874, kurz danach floriert das Fälschungswesen. Diesen Impfausweis, den wir eben gesehen haben.
Wie bei uns.
Auch ein Déjà-vu ist, tut mir leid, es ist langweilig heute.
Nein, es ist spannend.
Also auch das Fälschungswesen floriert. Und es ist nicht nur ärgerlich, sondern es ist eine große Gesundheitsgefahr. Man merkt nämlich bei Pockeneinschleppung.
Vielleicht aber auch daran, dass unsere Impfausweise immer noch so aussehen wie damals. So ungefähr.
Ein bisschen schicker finde ich die schon.
Ja, aber nicht fälschungssicherer.
Und ich glaube, der vierte und fast entscheidende Grund ist, wir müssen so ein bisschen auch über Corona hinausdenken. Die Impfpflicht ist eine Kultur des Misstrauens und bricht eigentlich mit dem, was eine Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik war, nämlich Freiwilligkeit. Wir haben bei allen Standardimpfungen über 90% Impfquote. Das sind alles freiwillige Impfungen, bis auf die Masernimpfung. Aber auch die Masernimpfung war vor Einführung der Impfpflicht bei 93% eigentlich sehr gut. Also ich glaube, Freiwilligkeit hat sich eigentlich in der Bundesrepublik durchgesetzt und bewiesen. Und deshalb die Anstrengungen, die hier schon eben skizziert wurden, in historischer Perspektive würde ich sagen, ja, da ist noch Luft nach oben da in die Richtung. Ja,
manchmal kann man aus Geschichte lernen. Sehr beeindruckend, Herr Professor Thiessen. Vielen Dank, kommen Sie mit in die Runde. Alle haben aufmerksam zugehört, habe ich mal mit einem Blick nach rechts gerade gesehen. Frau Dreyer, Sie haben deutlich argumentiert für eine Impfpflicht. Jetzt haben Sie dem Historiker zugehört. Aus der Geschichte lernen heißt für Sie?
Das ist schon sehr interessant und sehr spannend, was Herr Thiessen erzählt. Und das muss man, glaube ich, auch berücksichtigen. Aber ich möchte zwei, drei Sachen dazu sagen. Ich bin absolut dagegen, wenn es zu einer Impfpflicht käme, dass wir unsere kompletten Bemühungen aufgeben, im Dialog mit den Menschen zu sein und sie auch weiter freiwillig zu gewinnen. Das wäre, finde ich, ziemlich fatal. Also das sehe ich uns in der Demokratie nicht wie im Kaiserreich, sondern es bleibt unsere Daueraufgabe, die Brücken nicht abzubrechen, sondern mit den Menschen im Kontakt zu bleiben. Und deshalb finde ich im Übrigen auch die Debatte im Bundestag, auch wenn es vorhin so ein bisschen witzig gemacht worden ist, total wichtig, weil wir müssen auch die Argumente aufgreifen. Und klar, ich glaube, man muss einfach auch berücksichtigen, dass das, was Sie gesagt haben zu dem sozialen Gefüge, das ist etwas, worüber ich mir ganz viel Gedanken mache. Die Menschen argumentieren, die sich nicht impfen lassen, ganz viele davon. Es ist meine Entscheidung. Es ist meine individuelle Entscheidung. Aber mir fehlt ganz unheimlich oft eigentlich die Verbindung dazu, dass es eben Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und wenn ich in unsere Krankenhäuser gehe, die Corona-Patienten seit 2 Jahren versorgen, dann weiß ich, die sind da alle komplett am Limit. Und wir haben ja eine Krankenschwester vorhin gehört, das Unverständnis, wir haben zu 2/3 ungeimpfte Menschen in der Intensivstation, ist da eben auch sehr groß. Und ich habe den Eindruck, da können wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass dieser Connex, dass es nicht nur eine Individualentscheidung ist, sondern dass sie Folgen hat für die Gesellschaft auf ganz vielen Ebenen, auch was die Einschränkung von Grundrechten in anderen Bereichen ist, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr bei allen so begriffen wird oder so gesehen wird.
Über den Tellerrand hinaus gucken, tun wir ja heute Abend, ein Professor Immunologe, Infektionsepidemiologe, hört einem Medizinhistoriker Professor zu. Was hat das in Ihrem Kopf gemacht? Erschüttert das ein bisschen Ihre Haltung?
Nee, das meiste habe ich schon mal irgendwo gehört. So. Und vielleicht würde ich noch ergänzen, dass gerade in den Ländern Portugal und Spanien, außer dem sozialen Gefüge, was Sie sehr richtig angesprochen haben, ja auch noch ein weiterer Aspekt dazu kommt, in Italien auch. Die haben mitbekommen, wie schlimm Covid-19 sein
kann. Bergamo.
Bergamo und aber eben auch in Portugal, wo die Bundeswehr aushelfen musste. Und wir haben ein so gutes Gesundheitswesen in Deutschland, dass das diese ganzen Härten, die ja da auch stattfinden tagtäglich, über die wird zwar in den Medien berichtet, aber das persönliche Erleben war da wesentlich weniger stark ausgeprägt. Und dann kommt eben noch dazu, dass man immer sagt, es ist meine Entscheidung und so weiter. Und diese generelle Idee, dass man eine Solidargemeinschaft bildet, die wir ja eigentlich haben, wir sind ja alle in einer Krankenversicherung und die zahlt das Geld für diejenigen, die krank werden. Das heißt, wir finanzieren auch den Ungeimpften, der dann eine Covid-19-Erkrankung bekommt und ins Krankenhaus kommt, auf die Intensivstation und so weiter. Und das bedeutet aber eben, dass man dann sich insgesamt klar machen muss, das ist eben bei dem Impfen dann eben nicht egal. Das ist eine
persönliche Sie reden von klar machen. Kann man mit einem Impfzwang auch klar machen?
Impfpflicht, also Zwang.
Richtig. Ja, also eine schöne und wichtige Unterscheidung.
Ich gebe Ihnen auch völlig recht, dass das also die schlechteste aller Möglichkeiten ist mit der Impfpflicht. Das ist völlig klar. Nur wenn in 100 Jahren Historiker so wie Sie dann auf diese Corona-Pandemie gucken und die dann vergleichen mit der spanischen Grippe von dann vor 200 Jahren, dann werden Sie feststellen, bei der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg und so weiter, das war in Deutschland ganz furchtbar und es hat also auch viele junge Menschen betroffen. Man hatte keinen Impfstoff. Jetzt haben wir einen Impfstoff und der wirkt sogar, auch wenn er nicht diese tollen Effekte hat wie der Pockenimpfstoff, sodass man sagen kann, jetzt müssen wir wirklich alles tun, dass dieses Instrument auch wirklich eingesetzt wird. Und wenn wir dazu zu einem sehr schlechten Instrument greifen müssen, dann müssen wir das vorausschauend tun angesichts der Situation, die da im Herbst, Winter auf uns zukommen kann.
Herr Brücker, küchenpsychologisch überzeugt Sie das Argument, dass eine Impfpflicht dazu helfen würde, Menschen unter Gesichtswahrung, die bisher strikt sich geweigert haben, dann doch zum Impfen zu bekommen, weil sie sagen können, ich bin weiter dagegen, aber der Staat zwingt mich, aber sie gehen dann. Sozusagen ein Ausweg, gesichtswahrend aus der Ecke rauszukommen.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und da denke ich an die Studie, die Cosmo-Studie der Universität Erfurt, da brauche ich keine Küchenpsychologie. Es treibt die Menschen laut dieser Studie, und das sind ja Menschen, die über die gesamte Pandemie begleitet wurden, treibt sie erst recht in ihre Ecke, wo sie sagen, die Politik hat mich, ich sage es jetzt mal, veräppelt. Die haben mir falsche Tatsachen vorgespiegelt und jetzt soll ich mich impfen lassen, sogar unter Androhung von möglicherweise Ordnungsgeldern oder was auch immer. Das Gegenteil wird doch passieren. Die lassen sich daran nicht mehr rausholen. Die kommen mit Überzeugung, mit Angeboten, mit Anreizen vielleicht raus. Aber die Geschichte zeigt eben offenbar, dass sie nicht mit Pflichten aus dieser Ecke herauszuholen sind. Und dann fehlt eben immer noch dieses zentrale Argument, kann ich mit dieser Impfpflicht wirklich ein Virus ausrotten? Das ist für mich das stärkste, überzeugende Argument. Wenn das so wäre, würden wahrscheinlich doch viele Zweifler mitmachen. So wie es jetzt hier ist, wird es kaum einen überzeugen. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist gar nicht mal kulturhistorisch, sondern das sagen ja ganz viele auch Soziologen und Psychologen, dass das bei diesen Befragungen der zentrale Befund ist.
So ist es.
Herr Professor Thiessen, die Unvergleichbarkeit der Situation von damals, was den Wissensstand angeht, was die Technik der Impfstoffe angeht, ist das etwas, was Ihre Aussagen auch relativiert?
Also ich glaube, der Corona-Impfstoff oder überhaupt Corona ist natürlich eine andere Situation. Zum einen, weil wir auch ein anderes Risikoempfinden haben, Gott sei Dank, würde ich sagen. Die relativ weitgehenden Maßnahmen 2020 beispielsweise sind ja begründet worden mit dem Schutz der Alten und Vorerkrankten. Das ist etwas relativ Neues. Ich halte das für einen sehr großen Fortschritt übrigens. Ich glaube, was ist bei der Corona-Impfung so problematisch macht, dass wir eine Geschichte der Enttäuschung erlebt haben. Und zwar das, was am Anfang an von Expertinnen und Experten gesagt wurde, dass Immunität immer nur relativ ist. Dass es nun relativ hohe Sicherheit gibt, aber eben keine absolute Sicherheit. Dass wir das vergessen haben. Und 2020 waren alle Verlautbaren klar, die Pandemie endet, wenn der Impfstoff kommt. Und das ist eine Hypothek, mit der wir heute zu tun haben. Ich glaube, wenn wir früher kommuniziert hätten und darüber, als Historiker ist es immer einfach, ich gucke zurück und habe dann recht, so meine ich das nicht. Es ist aber damals schon Thema gewesen, wenn wir früher die Relativität von Immunität erklärt hätten, weil das umso mehr ein Argument dafür ist, dass wir alle geimpft sein müssen, dann wäre wahrscheinlich die Enttäuschung heute nicht so groß und wir hätten, glaube ich, andere Argumente zur Hand. Mhm.
Danke bis hierhin. Unsere Zuschauer sind dran. Brigitte, spannende Diskussion, auch bei dir?
Ja, absolut. Ich mache, glaube ich, direkt bei dieser Enttäuschung weiter, weil die Menschen für sich auch klären, bin ich eigentlich noch klar mit dem, was ich da gemacht habe, habe mich vielleicht an alle Maßgaben gehalten, habe mich impfen lassen und bin trotzdem irgendwie komplett verwirrt. Und das ist zum Beispiel die Meinung von Karin Jenner, ja, und sie schreibt, mein Glauben schwindet langsam auch an die Wirksamkeit der derzeitigen Maßnahmen und ich finde es jetzt wirrer als vorher. Das hat einfach für sie auch ganz viel mit der Omikron-Welle zu tun. Die Impfpflicht ist natürlich das Hauptthema, was diskutiert wird und es gibt eine ganz klare Meinung dafür, zum Beispiel von unserer Zuschauerin Petra Heinsohn-Heckel. Sie sagt, natürlich bringt die schnelle Impfpflicht was. Die Regierungspolitik darf hierbei aber nicht zögerlich sein, aus Angst vor den sehr lauten Stimmen einer absoluten Minorität. Auch das hier ist eine Stimme für die Impfpflicht. Jens Jensen schreibt bei uns im Gästebuch, eine Impfpflicht bringt eine hohe Impfquote des ganzen Volkes. Das heißt Immunität und Gesundheit, das können andere Maßnahmen nicht. Die Maske schützt oft vor Übertragung, aber nicht im Restaurant oder bei der Zahnärztin. Eins finde ich auch ganz spannend, uns hat ein Mann ins Gästebuch geschrieben, denkt einfach mal daran, wie viele Menschen vielleicht auch schon gestorben sind an Corona, weit über 100.000 und wie wirkt wohl diese Diskussion, Impfpflicht ja oder nein, auf diese Menschen, die jemanden verloren haben. Bernd Hoffmaster schreibt, die Diskussion über die Impfpflicht ist nicht mehr zu ertragen. Wie müssen sich diejenigen in diesem Land fühlen, die einen nahestehenden Menschen durch Corona verloren haben? Noch eine andere Stimme erinnert an besonders schwache Menschen. Das sind die jungen Menschen, die sich noch nicht impfen lassen können. Das ist erstmal Rainer Malich. Er schreibt, ohne Masernimpfung dürfen seine Kinder, über die er sich da Gedanken macht, weder in die Kita noch in die Schule. Genauso könnte man es mit den Erwachsenen ja auch machen. Ungeimpft, keinen Zugang zur Arbeitsstelle und in andere Einrichtungen.
Das sind wir ja auf dem Weg dahin.
Genau, jetzt aber dann die Stimme, die ich gerade schon gesagt habe. Das ist der Mann, der sagt, Hans-Georg Haut, wir haben alle eine Verantwortung für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Unsere Kinder und Enkel, die sich nicht impfen lassen können, weil sie noch zu jung sind, also vielleicht unter 5 Jahre. Lasse ich mich impfen oder nicht, ist für viele Menschen auch eine demokratische Entscheidung. Sie wollen das frei entscheiden, möchten einfach nicht gezwungen werden in dieser Demokratie. Lothar Hirte ist einer von ihnen und schreibt, der Staat hat die Möglichkeit der Impfung angeboten und ist damit seiner Verpflichtung nachgekommen, höchste Zeit, alle Einschränkungen sofort zu beenden und weiteren Aufwand zu minimieren. Ja, und dann gibt es immer noch so ein bisschen die Überlegung, was ist eigentlich mit der Impfpflicht? Mal ist sie vielleicht auch von der Politik gesagt worden, die kommt nicht, jetzt kommt sie irgendwie doch. Und ist das jetzt ein Wortbruch? Auch das diskutieren unsere Zuschauer. Dazu noch die Stimme von Sabine Hein. Sie sagt, die Impfpflicht ist auf keinen Fall ein Wortbruch. Wenn sich Umstände ändern, muss man die Maßnahmen anpassen und dann gehört eine Impfpflicht dazu.
Sie haben eben Kehrtwende gesagt, Herr Brücker. Auf Frau Dreyer bezogen, das, was hier Frau Hein, unsere Zuschauerin, sagt, dass Politik eben auch flexibel sein muss und auch mal das Gegenteil machen muss, wenn sich die Umstände ändern. Trifft das nicht genau auf diesen Fall auch zu? Ist das nicht auch eine Qualität, dass man sagt, ja, ich habe was anderes gesagt, aber heute gilt das nicht mehr, weil...
Also Herr Plasberg, aus meiner Sicht wäre es eine Qualität in der politischen Kultur, wenn wir aufhören würden, in einer so unvorhersehbaren Pandemie immer mit absoluten Aussagen zu kommen. Und es waren absolute Ausgaben von der Kanzlerin bis zur Ministerpräsidentin, dass das auf gar keinen Fall in Frage kommt. Dass man jetzt wie im Dezember plötzlich der Meinung ist, sie muss und jetzt schon wieder einige sagen, aber wir haben ja wieder eine neue Lage. Ich könnte ja genauso argumentieren durch die Omikronwelle und durch die fehlende Wirksamkeit einer möglichen Impfpflicht müsste ich jetzt nochmal neu denken. Also vielleicht müsste ich jetzt erneut die Impfpflichtbefürworter wieder hinterfragen. Insofern, ich wünsche mir, und ich habe selber genug Einschätzungsfehler in meinem journalistischen Leben gemacht, weniger absolute Aussagen von der Politik, auch von uns. Dann müssten wir auch nicht ständig immer wieder die Aussagen wieder reinholen. Natürlich ist das ein Vertrauensbruch.
Ist das eine Lernkurve auch für Sie, Frau Dreyer?
Aber 100% würde ich sagen. Also ich neige eigentlich nicht zu absoluten Aussagen, aber bei der Impfpflicht, weil sie mir innerlich widerstrebt. Deshalb habe ich mir immer gesagt, ich möchte das nicht. Und es ist tatsächlich eine Lernkurve bei mir, weil ich all die Menschen sehe, die unter Corona total leiden und einfach, wir brauchen ein Ende dieser Situation. Und ich weiß nicht, wie wir die Impflücke schließen sollen. Und deshalb habe ich meine Meinung verändert. Es ist eine Lernkurve für mich, aber es ist auch eine Lernkurve, dass ich mich in solchen Fragen auch nicht mehr festlegen würde, so absolut zumindest nicht, denn wir wussten vieles nicht zu Beginn der Pandemie. Und da muss man auch ein ganzes Stück offener bleiben.
Danke, Frau Dreyer, danke, Brigitte, danke an unsere Zuschauer. Kommt sie oder kommt sie nicht, die Impfpflicht, so wie der politische Prozess in Berlin angelegt ist, das haben wir gelernt, kann das noch dauern. Wenn man etwas wirklich will, dann geht das auch anders. Das zeigt ausgerechnet das Beispiel Italien.
Mittwochs tagte der Ministerrat, Ergebnis ein Kompromiss und samstags galt bereits eine allgemeine Impfpflicht für alle über 50-Jährigen. Alles ging Anfang Januar ruckzuck in Italien. Und ab Februar drohen bereits Strafen, denn die Impfdaten sind in Italien zentral gespeichert. Einmalig kostet ungeimpft sein dann 100 Euro. Und ab Mitte Februar wird es richtig teuer. Sollte ein über 50-Jähriger dann noch ungeimpft zur Arbeit kommen, muss er bis zu 1.500 Euro zahlen.
Frau Dreyer, Italien handelt. Das kriegen die in einer Woche hin, wenn auch für die über 50-Jährigen. Wir haben nächste Woche eine, Achtung, Orientierungsdebatte. Treffen wir die gewissenhafteren Entscheidungen oder einfach nur die langsameren?
Wir haben eine andere politische Kultur. Ich kann das immer nur wieder sagen. Ich weiß nicht genau, wenn wir hier sitzen würden und letzte Woche hätte das Kabinett entschieden, dass ab übermorgen die Impfpflicht in Deutschland gilt, was für eine Debatte wir hier heute gerade hätten. Also wir sollten einfach mal die ganze Sache in die Realität bringen. Und ich finde, der Zeitplan ist ja so ungefähr jetzt vorgegeben. Die Orientierungsdebatte findet Ende Januar statt. Die Gruppenanträge sollen im Februar, März diskutiert werden. Das heißt, es ist wirklich absehbar, dass der Deutsche Bundestag auch zu einer Entscheidung kommt. Und ich finde, das passt zu unserer demokratischen Kultur in Deutschland.
Frau Aschenberg, Duknus, in Italien gilt die Impfpflicht für die über 50-Jährigen, die eben nach wie vor besonders geimpft, egal, durch Corona gefährdet sind. Wäre das ein Kompromiss, weil irgendwann unser System lebt von Kompromiss, auch in einer Koalition, selbst in einer Ampelkoalition. Wäre das ein Kompromiss, der denkbar wäre für Sie?
Also zunächst muss man ja sagen, wir haben die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das ist ja auch eine Teilimpfpflicht. Ja, ich komme immer wieder dazu zurück, was wollen wir damit erreichen? Das ist ein schlimmes
Wort, einrichtungsbezogene.
Ja, aber das ist extra keine berufsbezogene, weil wir wollen ja gerade die Einrichtungen schützen. Jeder, der da reingeht, also auch den Koch oder die Reinigungskraft und nicht nur eben die Pflegefachkraft. Insofern haben wir uns dafür entschieden, warum? Weil wir die vulnerablen Gruppen schützen wollten. Und das ist Sinn der Sache. Und das, ich habe das vorhin auch schon gesagt, geht mir bei der ganzen Debatte so ein bisschen abhanden. Welches Ziel haben wir denn? Das Ziel ist, die Intensivstationen und die Todesfälle zu verhindern, die Intensivstationen, dass sie nicht überlaufen. So. Wenn wir uns anschauen, wie hoch die Impfquote bei den über 60-Jährigen ist, da kann ich nur mein Bundesland Schleswig-Holstein nennen, die haben eine Impfquote bei den über 60-Jährigen von 92%. Da sind wir also schon ganz nah an dem dran, was wir brauchen. Und allgemein in Deutschland sind wir, ich glaube, bei 87%. Also wenn wir da jetzt unseren vollen Fokus drauf legen, Boostern und auch Erst- und Zweitimpfungen bei den über 60-Jährigen, dann brauchen wir das gar nicht. Und deswegen müssen wir doch immer gucken, was ist der Zweck der ganzen Sache. Und deswegen bin ich auch gegen die allgemeine Impfpflicht, weil ich sage, was wollen wir damit erreichen? Erreichen wir das, dass wir dann keine Triage mehr haben? Das erreichen wir auch auf anderem Wege, auf wesentlich weniger einschränkendem Wege. Und das gibt uns unsere Verfassung vor, dass wir, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, immer den weniger eingriffsstarken Eingriff wählen müssen. Und das hat auch der Ethikrat gesagt. Wir haben noch nicht alles getan. Und deswegen wird das unsere Aufgabe sein, genau da jetzt weiter aktiv zu werden.
Was glauben Sie, Herr Ulrichs, werden Sie sich darauf einstellen müssen, ohne Impfpflicht in den Herbst zu gehen, so wie die Diskussion hier läuft?
Könnte sein. Also dann gehen wir halt ins Nachsitzen sozusagen. Dann wird es eben noch nicht vorbei sein oder in die endemische Phase gehen. Dann haben wir wieder diese Belastung unseres Gesundheitswesens. Und wir haben vor allen Dingen dann eben das, was Sie ja erreichen wollen, mit dem, was wir auch auf anderem Wege versuchen könnten. Wir haben es ja die ganze Zeit schon versucht. Dann haben wir das eben immer noch. Und wir tragen dann umgekehrt auch wieder damit dazu bei, das war ja auch übrigens das Statement von der WHO, von dem Herrn Kluge, der zitiert worden ist, dass jetzt gerade so viele Omikron-Viren in Deutschland und in Europa rumschwirren, dass da wiederum das Risiko steigt, dass sich daraus eine neue Variante bildet. Also mit anderen Worten, wir sollten wirklich sehen, dass wir zu Potte kommen und dass wir uns gut vorbereiten auf den Herbst und Winter.
Ja, wir wollen ja eine Steigerung der Impfquote. Da sind wir ja völlig d'accord alle. Aber zum Beispiel bekomme ich sehr viele E-Mails von Menschen, die sagen, wir wollen diesen mRNA-Impfstoff nicht, wir wollen diesen Totimpfstoff, Novavax heißt der, glaube ich. Der kommt jetzt am 21. Februar, kommt er in die Fläche mit 1,75 Millionen Impfdosen. Möglicherweise kann das ja dazu führen, und da kann man nur jeden dazu auffordern, der gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, weil ich solch einen Impfstoff haben möchte. Ja. Vielleicht bekommen wir ja dann noch mal mehr Impfungen.
Das wäre zum Beispiel auch, wenn man an eine Impfpflicht denkt, ja, dass man tatsächlich den Menschen die Wahlfreiheit gibt, dass man bestimmte Brücken auch baut. Ja. Aber die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt auch, dass die Skeptiker, die dem mRNA gegenüber skeptisch gegenüberstehen, dass sie dann mit den neuen Impfstoffen, den anderen Impfstoffen vielleicht sich dann doch davon überzeugen.
Kurze Antwort von der Schlussrunde, Herr Brücker, Sie sind gegen die Impfpflicht, haben das intensiv begründet. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich die Zahlen trotzdem noch durch was auch immer nach oben treiben lassen, was die Impfung angeht?
Ja, absolut, Herr Plasberg. Wir haben doch bei der Booster-Kampagne im Dezember erlebt, dass wir 30 Millionen Impfungen hinbekommen haben in einem Monat. Das waren Anreize, das war eine Kampagne, da gab es Argumente, da gab es Aufklärung, da gab es keine Impfpflicht.
Aber auf Menschen, die schon geimpft waren, die also für sich schon mal entschieden haben, es ist nicht des Teufels.
Nicht ganz, wir haben auch die Zahl der Erstimpfungen in dieser Zeit gesteigert. Das Thema war da, ich will nur sagen, eine politische Maßnahme, die in die Freiheitsrechte so eingreift, die muss wirksam und verhältnismäßig sein. Beides ist nicht gegeben und ich glaube, wir haben noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt, die zu einer Steigerung der Impfquote führen.
Danke. Schön. Bis hierhin, ganz einfache Frage für unsere Schlussrunde. Wann ist für Sie persönlich diese Pandemie beendet? Herr Ulrich, ich fange mit Ihnen an.
Ja, also wenn tatsächlich die Grundimmunität in Deutschland so hoch ist, dass wir im Herbst und Winter nur noch eine ganz kleine Welle sehen, aber dann ist es nur in Deutschland in die endemische Phase gekommen. Weltweit wird es noch eine ganze Weile anhalten.
Herr Brülker, wann ist für Sie persönlich diese Pandemie beendet?
Wenn das passiert, was Herr Ulrichs gesagt hat und in den Talkshows nicht mehr über Corona diskutiert wird.
Ja, das wünschen wir uns alle. Ja, Frau Aschenberg-Duknus.
Wenn wir eine kontrollierte endemische Lage haben, wo wir sagen, im Herbst werden die Zahlen steigen, aber wir haben genügend Möglichkeiten, dass die Menschen sich schützen, weil wir eine hohe Impfquote haben.
Wann ist für Sie, Frau Dreyer?
Endemische Lage und wenn unsere Krankenhäuser nicht wieder immer wieder in den Intensivstationen völlig überfordert sind und auch Operationen, die auch notwendig sind, verschoben werden müssen, weil wir mit Corona kämpfen.
Schlusswort vom Historiker.
Wenn wir Globalität ernst genommen haben, Immunität global denken, weltweit impfen und wenn die Seuchengeschichte endlich wieder ein alter Hut ist.
Danke auch für diese Schlussrunde und für viele anregende Argumente in einer wirklich tiefgreifenden Debatte. Das war Hart aber fair bis hierhin und die Tagesthemen sind dran. Ingo Zamperoni, hallo, schönen guten Abend. Was erfahren wir bei
guten
Ihnen?
Guten Abend. Ja, wir schauen in die Ukraine, das andere aktuelle große Thema, wo die Bundesaußenministerin heute sagt, es gebe vom Westen aus einen langen Atem bei der Krisenlösung. Bereitschaft zum Dialog mit Russland, aber wie könnte der Erfolg aussehen? Das fragen wir unter anderem den Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzek, gleich in den Tagesthemen.
Bei Ingo Zamperoni. Danke an diese Runde. Faktencheck morgen so kurz vor Mittag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht geht ja Herr Brückers Wunsch da schon in Erfüllung mit einem anderen Thema. Sicher bin ich mir da nicht. Machen Sie es gut. Jetzt die Tagesthemen. Tschüss.